Schönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 8. Januar im Jahre des Herrn 2012. Wir feiern Gottesdienst, den zweiten schon in diesem Jahr, aber den ersten in dieser großen Besetzung. Ich freue mich, dass so viele hier heute Morgen gekommen sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Über diesem Tag steht ein Bibelvers. Den finden wir im Propheten Micha. Ein Prophet des Alten Testamentes, Micha 2, Vers 1, da steht: Weh denen, die Schaden zu tun trachten, weil sie die Macht haben. So steht es zumindest im Losungsheft. Weh denen, die Schaden zu tun trachten, weil sie die Macht haben. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal in die Bibel geschaut und den Propheten Micha aufgeschlagen. Das ist ja ein Buch, das man eher selten liest. Und mir den ganzen Vers durchgelesen, weil da gibt es noch eine Ergänzung. Im Ganzen heißt der Vers: Weh denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Tücken um auf ihrem Lager, dass sie es früh, wenn's Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Da ist also von Menschen die Rede, die nicht nur Böses tun wollen, weil sie Macht haben, sondern die vor allen Dingen Tag und Nacht daran denken. Nachts können sie vor Hass, Rachsucht oder was auch immer nicht in den Schlaf finden und am Morgen sind die dunklen Gedanken so weit gereift, dass sie sie auch vollbringen wollen. Und der Prophet sagt: Weh denen. Sondern besser ist es, und so sagt es auch das Sprichwort, ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen, dass wir nachts uns nicht mit bösen und tückischen Gedanken beschäftigen, sondern im Vertrauen auf Gott einen ruhigen, erholsamen Schlaf finden und dann am nächsten Tag Gutes vollbringen. Ich freue mich, dass ihr alle hierher gekommen seid und zu Beginn des Gottesdienstes wollen wir mit Gott reden und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir dafür, dass Sonntag ist, wir uns hier zusammenfinden können in aller Freiheit, um auf dein Wort zu hören. Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass es immer wieder Zeiten gegeben hat, in denen diese Freiheit nicht möglich war. Und dass es auch heute noch Orte auf dieser Welt gibt, wo Christen, nur weil sie auf dein Wort hören wollen, verfolgt werden, mit dem Tode bedroht, ja, häufig sogar den Tod finden, durch Anschläge, durch Gewalttaten, durch herrschaftliche Willkür. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns eine Nacht gegeben hast, in der wir haben Ruhe finden können und Schlaf. Danke, dass du unser gutes Gewissen bist und dass du uns Schlaf schenkst. Danke dafür, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns sein willst, dass du uns erfüllst mit guten Gedanken und dass wir gegen niemanden Hassgefühle haben müssen, sondern dass du uns einen Geist der Liebe gibst. Und so bitte ich dich für diesen Tag, dass wir die Begegnungen, die wir haben, dazu nutzen, deine Liebe weiterzugeben. An unsere Geschwister hier in der Gemeinde, an unsere Nachbarn und Freunde, denen wir heute begegnen, an die Stadt, die deines Wortes so dringend bedarf. Ich bitte dich darum, segne uns diesen Tag. Amen. Wir wollen zusammen singen, ein fröhliches Morgenlied: Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. gibt ein paar wichtige Informationen für die nächste Woche, die nächsten Wochen. Ihr findet sie auf der Rückseite dieses Faltblattes, das ihr am Eingang bekommen habt. Erlaubt mir, dass ich auf zwei Dinge besonders hinweise. Heute beginnt die weltweite Allianz Gebetswoche. Und da gibt es Veranstaltungen an jedem Tag in der nächsten Woche. Draußen auf dem Ständer liegen entsprechende Informationsflyer, sagt man heute, also Blätter, Flugblätter, ne, müsste man ja übersetzen, also Informationsflugblätter über die Allianz Gebetswoche, wo an welchem Wochentag eine Veranstaltung stattfindet. Hier in der Gemeinde selbst ebenfalls am Donnerstag, am 12.01. um 20 Uhr. Dann hat mich der Kindertreff gebeten, dieses Faltblatt vorzustellen. Das wird es auch am Ausgang geben. Alle, die Kinder im Alter von 8 bis 13 haben, sind herzlich eingeladen. 6 bis 12, sorry. 6 bis 12. So lange geht der Lerner schon dahin. Wahnsinn. Also, Kinder von 6 bis 12 sind herzlich zum Goldgräberlager eingeladen. Wie gesagt, gibt's draußen am Ausgang. Und jetzt habe ich doch noch was vergessen. Ein wichtiges Buch. Ich weiß nicht, wer von euch das schon hat. Ich habe mir vor Weihnachten schon eins gekauft, bin damit also wieder mal ganz vorne. Steht drauf, Glaube am Montag, den Sonntag in den Alltag bringen. Nachdem wir ja vor 2 Jahren das Jahr der Stille hatten, und im letzten Jahr das Jahr des Gebetes, haben wir in diesem Jahr von unserem Bund als Themenvorschlag Glaube am Montag. Also das, was wir sonntags hier hören und erleben, wie retten wir das in unseren Alltag hinüber? Dazu gibt es also hier einige Handreichungen und wir als Gemeinde werden es folgendermaßen in diesem Jahr halten, dass wir nämlich einen Sonntag, und zwar immer den zweiten im Monat, speziell dieser Themengruppe widmen, die jeweils dann für einen Monat vorgesehen ist. Insofern dürft ihr euch, da wir letzten Sonntag zwar schon den ersten Sonntag hatten, auf nächsten Sonntag freuen. Da wird es sozusagen die erste Themenpredigt für Glaube am Montag geben. Und da wird es sicherlich dann auch noch weitere Gestaltungshinweise, hilfreiche Tipps geben, wie man denn damit im Alltag umgehen kann. Wir wollen noch einmal singen und dabei etwas Geld zusammenlegen, vielleicht auch ein bisschen mehr für die Belange der Gemeinde. Und damit ihr möglichst viel geben könnt, habe ich auch wieder 5 Strophen ausgesucht. Thank you.
Ich möchte euch heute zwei Menschen vorstellen, die in die Gemeinde aufgenommen werden wollen. Und zwar sind das Mercy und Manoharan. Und ich bitte euch beiden, nach vorne zu kommen. Und währenddessen kann ich noch erzählen, dass Andy Potter und ich, also Mercy und Manoharan, besucht haben und dort etwas ganz Besonderes erlebt haben. Wir haben nämlich etwas zu Abendessen bekommen. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für solche Aufnahmegespräche. Und ich kann euch sagen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, euch von Manoharan bekochen zu lassen, es ist sehr empfehlenswert. Es war also wirklich fantastisch. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben uns den ganzen Abend unterhalten. Und wir haben viel von euch erfahren, unter anderem auch, dass ihr ja besondere Sachen mit Gott erlebt habt. Und ich will dich bitten, Mercy, dass du vielleicht so eine Begebenheit ganz kurz davon erzählst.
Guten Tag für alle. Wir haben auch in 22-jähriger Leben viele verschiedene Sachen erlebt. Der Gott hat uns in vieler Situation geholfen, der hat unseren Glauben gestärkt und bis heute hat er uns geleitet. Und besonders, wir haben beide in unserer Krankheiten Heilungen erfahren. Mein Mann hat auch sehr starke Krankheit, Bronchitis gehabt, viele verschiedene Ärzte besucht, neun Jahre oder 10 Jahre gelitten. Die Ärzte haben ihm gar nicht geholfen oder verschiedene Götter angebetet und die haben auch gar nicht geholfen. Aber als er den Jesus als seinen Retter akzeptiert hat und hat er langsam sehr starke Gesundheit gefühlt, also ihm besser geworden. Und seit 20 Jahren hat er gar keine Bronchitis mehr. Nicht nur das, ich habe selber auch erlebt mit Kniescheibenriss. Die Ärzte haben gesagt, muss operiert werden. Aber wir haben mit Hoffnung an Gott gebetet. Der Gott ist unser Arzt, bester Arzt als andere natürlich. Und ohne Operation in 6 Wochen. Der Knie ist völlig geheilt. Eine Kollegin, die hat viermal die gleiche Stelle Operation gehabt, aber war nicht besser. Dafür bedanke ich meinen Gott, dass er auch uns in vielen Situationen uns geheilt hat.
Ja, wir freuen uns einfach mit euch, dass ihr solche Sachen mit Gott erleben könnt, dass ihr uns dadurch bereichern könnt. Wir freuen uns einfach, dass ihr bei uns Mitglieder werden wollt. Und ich möchte noch eure beiden Jungs vorstellen. Der Manoha sitzt dort hinten. Vielleicht kannst du mal kurz aufstehen. Ja, und Dijan sitzt dort auf der linken Seite. Und wir freuen uns auf die ganze Familie. Ja, einen schönen Sonntag.
Ja, das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet ja, welcher Gott ist der Richtige? Und ich bin schon ganz gespannt auf die Predigt von Arne Völkel, die er über einen Text halten wird aus dem Alten Testament, wo es zum Schluss dann auch ziemlich blutrünstig zugeht. Ohne ihm jetzt vorgreifen zu wollen und ohne schon eine Antwort zu geben, möchte ich trotzdem ein Bekenntnis verlesen. Ein Bekenntnis, das Paulus gegeben hat im Brief an die Philipper. Im 2. Kapitel lesen wir da. Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Diese Stelle ist ja vielen von euch bekannt. Und mir geht sie schon seit ungefähr 30 Jahren nach. Da habe ich nämlich eine Predigt über diesen Text gehört und die ist mir heute noch in Erinnerung. Und zwar deswegen, weil der Pastor es damals sehr plastisch gemacht hat, vor allen Dingen als er diesen Vers 10 ausgelegt hat, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Da sagte er nämlich, stellt euch das doch vor. Stellt es euch vor. Barack Obama beugt seine Knie. Assad beugt seine Knie. Angela Merkel beugt ihre Knie vor Jesus Christus. Das ist eine wunderbare Verheißung, ein großartiges Bekenntnis. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam singen in dem nächsten Lied. Wir singen drei Strophen, Stefan, drei Strophen bitte nur, die ersten drei von dem Lied Jesus Christus herrscht als König.
Erste Könige 18, 1 bis 46. Keine Angst. Aber es schien uns gut und richtig, den kompletten Text abzudrucken. Hier und da unterwegs werde ich auf einzelne Verse eingehen. Und bei alttestamentlichen Texten ist es nicht nur gut, den Zusammenhang zu kennen und einmal zu lesen, vielleicht heute Nachmittag beim Kaffeetisch, sondern es ist auch gut, sich die Situation, die geschichtliche Situation vor Augen zu führen. Die damalige Zeit, als diese Geschichte sich zutrug, die war unserer sehr vergleichbar. Auch damals gab es sehr viele politische Unruhen im Land. Es gab Rangelei unter den Politikern, wer denn nun der Größte sei. Und es gab sehr viel soziale Ungerechtigkeit und religiöse Unruhen. Und alle drei Elemente kennen wir ja auch aus der heutigen Tagespresse. Das ist ja genau das, was wir auch erleben. Nach König Salomo war Israel, also das erwählte Volk Gottes, zerstritten, war auseinandergefallen nach diesem großen Führer Salomo in zwei Unterreiche, nämlich in das Nord- und in das Südreich. Und das Nordreich unter König Jerobeam, das verehrte auch Yahweh, also den Gott Israels, aber an einem anderen Heiligtum, nämlich nicht in Jerusalem, sondern in Bethel und Dan. Und sie mischten diesen Glauben an Yahweh mit einem Fruchtbarkeitskult, den sie aus den umliegenden Völkern übernommen hatten, von den Kanaanitern, feierten sie im Zeichen des Stieres die Verehrung der Göttin Aschera, beides Fruchtbarkeitskulte, die uns erinnern, ja, schon an das gegossene Kalb, da taucht das in der Bibel schon früher einmal auf. Von 871 bis 852 vor Christus regierte der König Ahab in diesem Nordreich. Und der heiratete eine ganz besondere Frau, die also sprichwörtlich geworden ist, wenn man die Sympathie, die ungeteilte Sympathie für eine Frau ausdrücken will. Dann gibt es im Griechischen die Xantippe und im Hebräischen die Isabel. Das ist die Tochter des phönizischen Königs gewesen und das war wiederum die Initiatorin dieses Baalsdienstes und dieser Verehrin der Göttin Aschera. Und sie machte das Ganze hoffähig und machte sich damit dem Propheten Elia, der im Südreich wirkte, zu ihrem Intimfeind. Isabel erhob den Fruchtbarkeitskult zur Staatsreligion und stellte ihren Mann unter ihren Pantoffel. Ihr Widersacher war, wie gesagt, der Prophet Elia. Der hatte auf Gottes Geheiß eine große Dürre im Land angekündigt und diese Dürre verschärfte noch die Situation, die ohnehin angespannt war durch eine große Trockenheit und Hungersnot. Mehr als 2 Jahre fiel kein Tropfen Regen vom Himmel, die Tiere veränderten und auch die Menschen litten und starben. Und dann noch ein abschließenden kurzen Blick in die damalige Zukunft, also unsere Vergangenheit, 722 vor Christus, fand dann das Nordreich seinen Untergang. Das Nordreich mit den dazugehörigen Stämmen Israels ging unter Salmanasser dem V. von Assyrien. Und die Ursache dieser Katastrophe macht die Bibel in der Verehrung anderer Götter aus. Weil ihr andere Götter verehrt habt und nicht Jahwe, den einen Herrn und Gott alleine, darum hat euch dieses Schicksal ereilt, darum sind diese Stämme in der Geschichte untergegangen. Unsere Geschichte, 1. Könige 18, erzählt von einer der bitteren Auseinandersetzungen zwischen den Religionen, der damals wie heute viele Menschen zum Opfer fielen. Und das führt uns zum zweiten Gedanken, zur zweiten Überschrift der Predigt, nämlich zu dem erwählten Boten. Der erwählte Bote Gottes war nicht zunächst eine Einzelperson, sondern es war Israel, dies Volk hatte Gott sich erwählt, um damit zu den anderen Völkern zu gelangen. Und Gott hatte sich dieses Volk Israel erwählt, weil dieses Volk, und das war damals absolut revolutionär, einen einzigen Gott verehrte. Nicht die vielen Götter wie all die Religionen drumherum, auch nicht wie die vielen Götter etwa der Griechen in späterer Zeit, sondern einer ist Gott und sonst keiner. Das ist das Credo, das Glaubensbekenntnis Israels gewesen. Und dieser Monotheismus tritt in seiner Geschichte, in der Geschichte dieses Volkes deutlich hervor. Und auch in dieser Geschichte. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott und sonst keiner mehr. Der Herr ist Gott, sonst keiner? Fragten die umliegenden Völker ungläubig. Ist euer Gott denn der Richtige? Und wie wollt ihr dafür den Nachweis erbringen? Auch wir bekennen, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist der eine Herr, an den wir glauben. Er ist der eine Sohn Gottes. Und deswegen werden sich in seinem Namen alle Knie beugen. Das ist genau dieses Bekenntnis aus dem Philipperbrief, das wir es hörten. Es gibt nur den einen Herrn und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und die Menschen anderer Religionen um uns herum fragen, welchen Nachweis erbringt er für solch kühne These? Hat nicht jede Religion ihren Sinn und ihre Wahrheit und sollten wir es dabei nicht bewenden lassen? In allen Religionen damaliger Zeit hatte sich der Gedanke eingenistet, dass sich der wahre Gott als der stärkere Gott behauptete. Wir haben das eben in dem Zeugnis ja auch gehört. In hinduistischen Religionen gibt es ja viele Götter und auch da werden, wir haben das im Zeugnis gehört, viele Götter angerufen und die doch nicht helfen können. Und das Zeugnis war, aber mit dem Glauben an Jesus Christus wurde etwas anders erfahren, nämlich Heilung. In aller Religion damaliger Zeit war der Gedanke fest eingenistet, dass sich der wahre Gott als der stärkere Gott behauptete. In Vers 24 lesen wir das. Das ist links auf der Seite ganz unten. In dieser Geschichte, wo Elia jetzt also die Propheten der Aschera herausfordert und die Diener des Baals Gottes, dann heißt es da, Vers 24, dann sollen sie diese Propheten Baal rufen und ich, sagt Elia, rufe zum Herrn. Wer von beiden als Antwort Feuer schickt, der ist Gott. Und das ganze Volk rief, ja, so soll es sein. Also der wahre Gott manifestiert sich darin, dass er Wirkung zeigt. So soll es sein. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Mit der Vormachtstellung allerdings der Phönizier, der Assyrer, später dann der Babylonier, der Perser, der Mazedonier, der Römer, und so könnten wir in der Geschichte fortfahren. Mit all diesen Welten, Herrschern und Regenten, stand der Anspruch Israels in Frage. Wie wollt ihr, wurden sie gefragt, denn den Nachweis führen, dass euer Gott der Richtige ist, wenn es so ist, dass der Stärkere sich durchsetzt? Warum seid ihr dann unentwegt unterlegen? Leicht wie eine Feder wog Israel gegenüber diesen politischen Kräften, gegenüber diesen wirtschaftlichen Mächten. Israel war demgegenüber auch militärisch ein absolutes Leichtgewicht. Wenn sich der stärkere Gott durch seine Übermacht bewies, kann dann Jahwe wirklich der eine wahre Gott sein? Bei uns heißt das heute, woran manifestiert sich, wie zeigt sich, dass euer Gott der Richtige ist? Und vielleicht wünschen wir uns dann, sowas machen zu können wie Elia, wir rufen die mal alle zusammen und dann wird Gott sich beweisen. Feuer vom Himmel fallen, mächtige Geschehnisse. Und alle werden beeindruckt sagen, wie in dieser Geschichte, jo, er ist der eine. Aber welche Rolle spielt Israel bis zum heutigen Tag, dieses bedrängte Volk, in dieser Geschichte? Gerade dieses unterlegene Volk. Und was hat das mit uns als Christen zu tun? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sich auch Christen und Juden häufig bitterblutig bekriegt haben. Im Alten Testament ist Israel das erwählte Volk Gottes und es ist auch der Sendungsbote Jahwes. Ausgerechnet nämlich in der Schwäche dieses Volkes, das das geringste und das kleinste unter allen Völkern genannt wird, will Gott seine Treue erweisen. Und das hat er im Alten Testament getan, das tut er bis heute und so ebenso tut er es in seinem Sohn Jesus Christus. Auch er triumphierte nicht durch Gewalt und Herrschaft. Auch er wurde gefragt, beweise uns, dass du der Sohn Gottes bist. Aber Jesus siegte in keiner Schlacht. Er führte noch nicht mal eine einzige Schlacht. Und er nahm auf keinem irdischen Thron Platz. Und doch sollte sich durch den Juden Jesus das Heil auf alle Völker, Rassen und Nationen ausdehnen. Und allein dieser Gedanke, dass Jesus ein Jude war, von dem das Heil kommt, empört heute ungezählt viele Menschen. Ein unglaublich kühner Glaube ist das heute wie damals und heute wie damals auch ein Glaube, der Feindschaft und Eifersucht hervorruft. Alle Religionen drohen üblicherweise anderen Religionsanhängern Unheil an. Blinder Hass lässt fanatische Muslime in Nigeria Kirchen anstecken und wir sind erschüttert darüber. Und andererseits, wie viel Unheil haben die sogenannten christlichen Völker schon in die Welt getragen und auch in unserer Zeit. Aus Religion gespeister Fanatismus zieht sich durch die ganze Weltgeschichte wie ein roter Faden. Wen wundert's da, dass viele Mitmenschen vom Glauben, gleich welcher Couleur, die Nase voll haben? Bleibt uns weg mit dem Glauben. Das Heil, das ihr verkündet, bedeutet das Unheil derer, die anders glauben als ihr. Die Geschichte von Elia zeigt genau das gleiche Bild. Der Machterweis Jahwes endet im menschlichen Blutrausch des Propheten. Da geht der Elia hin, nachdem sich Gott erwiesen hat, und sagt, führt die 400 Baalspropheten an den Fluss und macht sie nieder. Was für ein Spektakel. 400 Köpfe rollen vor Augen aller. Alles ist wie immer. Es gibt keine militärischen Lösungen religiöser Konflikte, weil sie dem Hass der Menschen und nicht dem Frieden Gottes entspringen. In der arabischen Welt werden täglich Muslime durch Muslime ums Leben gebracht. Es werden ja viel mehr Muslime durch Muslime ermordet als Christen. So wie vor nicht allzu langer Zeit Katholiken und Protestanten in Nordirland gegeneinander standen und sich ermordeten. Hindus und Sikhs bekriegen sich in Indien wie singalesische Buddhisten und tamilische Hindus, aber auch buddhistische Mönche und Katholiken in Vietnam. Dabei macht eines die Geschichte vom Kampf des Elia ganz deutlich, Vers 27. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über die Baalspropheten lustig. Ihr müsst lauter rufen, spottete er. Er ist doch ein Gott. Vielleicht denkt er gerade nach oder er muss mal dringend mal weg. Das ist bitter, das ist der Toilettengang. Bitterböser Spott. Oder er ist auf Reisen gegangen. Vielleicht gerät er gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken. Und sie schrien immer lauter. Die Geschichte von diesem Kampf der Religion bei Elia macht deutlich, dass auch dieser Spott kein Mittel ist, um Menschen für den eigenen Glauben zu gewinnen. Es hat nichts befruchtet. Und Mord war das Mittel auch nicht. Mord, ihr Lieben, war das Mittel des Elia, aber nicht das Mittel Jesu. Und wir als Christen folgen Jesus Christus nach und nicht Elia. Da zeigt sich, dass wir die Bibel nicht flächig lesen dürfen, sondern auf den Christus hin auslegen müssen und verstehen. Und da gibt es keine Ausnahme. Wir folgen Christus als unserem Herrn und nicht Elia. Hier und überall auf der Welt muss das gelten. Der Wahrheitsanspruch der Religionen zeigt sich heute mehr denn je darin, ob die Religionen der Welt ihre Verantwortung für den Weltfrieden erkennen. Kein Weltfriede oder ohne Religionsfrieden, so titelt ein Buch von Hans Küng. Da das aber leider nicht der Fall ist, leiden Christen unter andersglaubende Menschen weltweit unter Folter und Verfolgung. Und mancher hofft und betet, dass sich unser Herr in dieser wahnsinnigen Grausamkeit machtvoll manifestieren wird. Und mancher denkt wohl auch, wir greifen auch zu den Waffen und schlagen zurück. Und dann gewinnen wir und alle werden rufen, der Herr ist Gott, der Herr allein. Das Neue Testament, ihr Lieben, sagt uns aber, dass diese Herrschaft Christi vor der Wiederkunft unseres Herrn nicht eintreten wird. nicht durch Eroberung irgendwelcher Länder, nicht durch den Bau irgendwelcher Tempel, nicht durch Spott, nicht durch Hohn, nicht durch Mord. Und die Bibel sagt uns auch, dass Gott sich in unserem persönlichen Leben nicht unbedingt manifestiert durch Zeichen, durch Heilung, Wunder und Siege. Siege, die wir Erfolge nennen, das ist offensichtlich nicht Gottes Art. Wie aber dann? Die Kritik an der Mission ist letztlich die Konkretion der Kritik an der Kirche. Oder um genauer zu sein, es ist die Kritik an uns Christen als seine unglaubwürdige Boten. Das überrascht uns ja immer wieder. Aber ziehen wir mal ein aktuelles Beispiel zum Vergleich heran. Ist es nicht merkwürdig, dass vermutlich jeder oder sehr viele derer, die jetzt die Tage vor dem Bundespräsidenten und seinem Haus standen mit den Schuhen in der Hand, dass wahrscheinlich doch die allermeisten derer, die dastehen, den gleichen Kredit für sich sehr gerne in Anspruch genommen hätten. Den Kredit, den Herr Wulff bekam, den hätten sie so gern mitgenommen. Und doch zeigt die Reaktion der Bürger, dass, wenn sie selbst schon nicht unbestechlich und ohne Falsch und Tadel sind, sie dies zumindest vom Bundespräsidenten erwarten. Und wie er wahrscheinlich vergeblich darauf hofft, dass sich der Kanonenrauch über seinem Kopf, den er selber hervorgerufen hat, verziehen wird, so wenig gewähren uns die Menschen Kredit, wenn wir als Christen ihrer Meinung nach uns fehlverhalten. Worum ging es dem Elia? Wahrscheinlich war es in seiner Seele wie bei uns eine Gemengelage. Ging es ihm auch darum, Recht zu behalten? Ja. Wollte er den Beweis antreten, dass sein Glaube der bessere war? Ja. Wollte er den absoluten Anspruch Gottes auf seine Mühlen leiten? Leider auch ja. Aber dieses Rad kann nur brechen. Und die Mühlsteine, die wir mit solchem Anspruch in Bewegung setzen, werden auch uns zermalmen. Was hätte denn und was hatte denn Elia bewiesen? Dass er der einzig übrig gebliebene Prophet war, dass er die Macht hatte, Gott zu beeinflussen, dass es ihm zustand, über Tod und Leben zu entscheiden. Um all das geht es aber doch offensichtlich gar nicht. Es geht nicht um die absolute Überlegenheit des Elia zu erweisen, sondern Gott stellt sich zu seinem Volk, um die Menschen, auch die anderen Menschen, für sich zu gewinnen. Das ist der Sinn der ganzen Übung, dieser merkwürdigen Heilsgeschichte Gottes, dass er sich ein Volk erwählt und dann diese armselige Schar von Christen, dass wir etwas leben und zeigen, das den Gott, den einen wahren Gott bezeugt, so, dass die Menschen sagen, er ist wirklich der eine. Menschen, die unter der Flagge dieses Gottes laufen und sich so verhalten, denen will ich zugehören. Der absolute Anspruch des Herrn, der absolute Anspruch Gottes, ist nicht unser Anspruch. Der absolute Anspruch Gottes ist es nämlich, die Menschen, alle Menschen, für sich zu gewinnen. Gleich welcher Nation und gleicher welcher Religion, er liebt diese Menschen. Sie sind sein, das ist sein Anspruch. Und weil er die Menschen gewinnen will und weil er sie liebt, darum ist er der eine. Darum ist er der eine, weil er seinen Sohn gesandt hat. Darum ist er der eine und sonst keiner. Ich schließe ab. Wenn wir fragen, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal, also das, was uns als Christen, was christlichen Glauben auszeichnet. Ich denke, das Alleinstellungsmerkmal christlichen Glaubens ist Christus und nicht wir Christen. Wir sind Boten. Und das sollen wir sein mit ganzem Ernst, Glaube im Montag. Aber mehr als Boten sind wir eben nicht. Das Alleinstellungsmerkmal christlichen Glaubens ist nicht auch unsere persönliche Erwählung, sondern der Sinn unserer Wählung ist es, dem Willen Jesu nachzueifern. Das zeichnet uns aus. Nicht, dass wir daherlaufen und sagen, ja, ich bin ja erwählt. Du leider nicht. Ich habe dir was voraus. Sondern dem Christus, dem Herrn nachzufolgen, das zeichnet uns aus oder es zeichnet uns gar nichts aus. Als Christ im Alltag werfen wir also nicht einfach den Stein in den Teich, damit er Wellen schlage, sondern wir selber sind mit unserer Person die Gegenwart, die Präsenz Christi, das durchscheinende Bild auf ihn, an diesem Ort, in dieser Zeit, in dieser Bewegung, die wir Veränderung auslösen. Hier und jetzt bist du Gottes Bote. Und hier und jetzt ist alleiner Herr. Und das ist Jesus. Amen.
Diesem Herrn können wir begegnen mit unterschiedlichen Ausdrucksformen, mit Gedanken, mit Gebet, aber auch mit Lied. Ich möchte euch einladen, das jetzt zu tun. Leider haben wir keine Kirchenbänke, auf denen man knien kann, aber man kann in einer inneren, knienden Haltung vor dem Thron Gottes stehen und Christus anbeten. Kommt, jetzt ist die Zeit. Wir stehen auf.
Jetzt ist die Zeit, wir beten. ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz.
Thank you.
Wir wollen diese Zeit in drei Teile teilen. Der erste Teil wird sein, wir werden jetzt etwa eine Minute wirklich Stille haben. Und jeder kann die Gedanken vor seinem Gott äußern, die er möchte. Danach haben wir einen Teil der Fürbitte. Der Fürbitte vor allen Dingen für die verfolgte Christenheit. Und ich habe zwei Geschwister gebeten, den Walter Quiring und den Jürgen Hedfeld, uns in diesem Teil zu leiten. Und dann haben wir einen Teil, wo sich jeder, wenn er möchte, einbringen kann in das Gebet für uns alle. Er kann das von seinem Platz aus tun, er kann aber auch gerne hier nach vorne kommen und es über dieses Mikrofon machen, damit wir ihn besser verstehen können. Wir sind eine Minute still.
Wir kommen zu dir, um dich für unsere verfolgten Geschwister zu bitten. Du sagst selbst in deinem Wort, gedenket der Gefangenen. Jesus, du hast deinen Jüngern gesagt, wie sie mich hassen, werden sie auch euch hassen. Und das erleben unsere Geschwister in der Welt, in vielen Ländern dieser Erde, unter dem Kommunismus, unter dem Hinduismus, unter dem Buddhismus, unter dem Islam. Wir wollen dich für sie in ganz besonderer Weise bitten, dass du ihren Glauben stärkst und ihre Hoffnung festigst. Lass sie erfahren, dass du der Allmächtige bist, der ihnen beistehen kann. Herr, du weißt um viel Not in den Herzen unserer Geschwister. Du weißt um getrennte Familien. Du weißt um Flucht, um Gefangenschaft. Du weißt um Todesurteile und du weißt um viele sinnlose Morde. Du weißt um zerstörte Kirchen und Gemeindehäuser. Du weißt um Schikanen und was es alles sein mag. Und wir bitten dich für unsere Geschwister, dass du sie segnest, ihren Glauben irgendwann wieder stärkst und ihnen da hilfst, wo es eben möglich ist. Wir wollen dir danken auch für all die Missionsgesellschaften, die sich mühen, sie zu unterstützen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Sei es finanzieller oder wirtschaftlicher Art, sei es Trost und Zuspruch. Aber Herr, wir bitten dich, der du die Deinen kennst, jeden Einzelnen, sogar weißt, wie viele Haare wir auf unserem Haupt haben, dass du dich jedes Einzelnen annimmst und deine Kinder segnest. Amen.
Herr Jesus Christus, wir haben hier ein Thema vor uns, das wir bedenken müssen vor dir, das uns angeht. Wir haben unverdienterweise wahrscheinlich in Europa überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, bei uns in Westeuropa, und sehen es nicht als großes Problem, aber viele deiner Kinder haben das Problem, dass sie erleben, was du gesagt hast. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, und Wölfe zerreißen Schafe. Oder habt nicht Angst vor denen, die den Körper zwar töten können, aber nicht eure Seele. Der Gegensatz zwischen deinem Reich und dem Reich der Finsternis ist ein scharfer Gegensatz. Und da gehen Menschenleben wirklich über diese Schwelle. Ich denke an die über 30 Menschen in Nigeria, die seit Donnerstag erschossen worden sind, zum Teil in Gottesdiensten. Herr, erbarm dich über die Gemeinde dort. Die Regierung kann sie nicht schützen. Ich denke an die Christen aus Sudan, Äthiopien und Eritrea, die sich aufgemacht haben, zu Fuß durch Ägypten, den Sinai wieder entfolgt, damals nach Israel zu kommen, in das damals gelobte Land. Und sie kriegen keine Hilfe von dem Staat. Sie werden allein gelassen. Ich bitte dich für die Menschen im Iran, die an dich glauben. Wir haben hier Geschwister aus dem Iran mit ihren Verwandten dort und das Thema geht uns an und sie sind verfolgt. Ich bitte dich für sie, Herr. Stärke sie und erhalte sie. Gib, dass ihre Körper nicht getötet werden müssen. Bitte dich für die Menschen in Sri Lanka, die unter Druck leben als Christen. Und wir haben Geschwister hier unter uns, jetzt heute Morgen, die aus diesem Land kommen. Und hilf ihnen doch und hilf denen, die es betrifft, ganz persönlich. Wir haben auch Menschen aus Kasachstan, die wir kennen. Und auch dort wird deine Gemeinde bedroht und die Gemeinden werden geschlossen zum Teil. Wir denken an China und an Vietnam und an Nordkorea ganz besonders. Auch Koreaner haben wir unter uns. Auch das betrifft uns. Wie die Menschen, wie deine Kinder dort in Nordkorea verfolgt werden, eingesperrt, getötet werden. Es ist wirklich schlimm in dieser Welt, Herr, aber nicht in Westeuropa. So lass uns nicht müde werden, für sie einzutreten, denn wir haben die Zeit und wir sind dafür da, dass wir für sie beten. Wer sollte es sonst tun, wenn nicht die, die in Freiheit sind? Herr, erbarme dich über deine Kinder. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diesen Gegensatz zwischen Licht und Finsternis auszuhalten, bis dass du wiederkommst. Amen.
Mir bleiben noch zwei Einladungen an euch auszusprechen. Die eine ist, bleibt einfach noch ein bisschen hier. Draußen haben wir Stühle, Tische, ich glaube sogar Kaffee und Tee, sodass man sich bei einem Getränk noch über das unterhalten kann, was uns heute Morgen hier begegnet ist. Das andere ist, wenn du ganz persönlich Zuspruch brauchst, weil dich etwas bedrückt oder weil du etwas mit jemandem teilen möchtest oder weil du möchtest, dass jemand für dich betet, dann bist du herzlich eingeladen, hier vorne unter den Palmen auf der Bank Platz zu nehmen. Da findest du Mitarbeiter, die gerne mit dir reden und gerne auch mit dir beten. Uns allen spreche ich den Segen Gottes zu, so wie ihn Paulus im Philipperbrief formuliert hat. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.